HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Florian Schwinn, guten Tag.
Bleiben Sie zu Hause. Gehen Sie nur in Ausnahmefällen raus.
Wenn sich so viele Menschen nicht freiwillig beschränken, dann bleibt am Ende nur eine bayernweite Ausgangssperre als einziges Instrument.
Dann ist die Ausgangssperre tatsächlich ein weiterer Schritt, aber er löst nicht jedes Problem.
Und ich glaube, die meisten Menschen werden es sehr gut verstehen und werden auch entsprechend die nächsten 14 Tage überwiegend zu Hause bleiben.
Für uns ist nur wichtig, dass klar beschrieben wird, wann und unter welchen Bedingungen schnellstmöglich diese Freiheitseinschränkungen aufgehoben werden können.
Die Ausgangssperre ist eine der letzten Maßnahmen, die man treffen kann. Ich setze jetzt erst einmal auf das, was wir hier machen.
We'll meet again. Don't know where. Don't know when.
Bitte ziehen Sie alle mit. Tun Sie jetzt das, was richtig ist für unser Land. Zeigen Sie Vernunft und Herz.
Keine Corona-Partys, das geht einfach nicht, wenn Jugendliche das machen. Kein Schwätzchen auf dem Wochenmarkt von Rentnern, auch das geht nicht.
But I know we'll meet again some sunny day.
We'll meet again, but when? Bayern hat den Anfang gemacht, gefolgt vom Saarland. Die Corona-Party ist beendet. Das feierhungrige Volk wird ruhig gestellt. Wer nicht hören will, muss halt eingesperrt werden. Was sonst nur für Straftäter gilt, das wird jetzt aufs ganze Volk angewendet. Wer gegen die Anordnungen nach dem Infektionsschutzgesetz verstößt, ist dann übrigens genau das, eine Straftäterin oder ein Straftäter. Wer sich nicht in der eigenen Wohnung einsperren lassen will, der wird dann womöglich vom Gericht eingesperrt. Die angedrohte Freiheitsstrafe tatsächlich bis zu 5 Jahre. Na gut, nun ist es erst einmal noch nicht so weit gekommen, nicht in Hessen und in den meisten anderen Bundesländern auch nicht. Dafür gibt es ein Kontaktverbot. Wo ist letztlich der Unterschied zu den bayerischen Ausgangsbeschränkungen? Dort darf man ja auch spazieren gehen, ohne Freunde. Was aber macht ein zumindest körperlich sehr weitgehendes Kontaktverbot mit uns? Seit den letzten Ausgangssperren haben die Älteren unter uns schon mindestens 75 Mal Geburtstag gefeiert. Und selbst in der DDR durfte man ja noch raus, bis an die Ostsee mindestens. Wenn jetzt alle zu Hause bleiben müssen, die draußen nicht gebraucht werden, ist das ein ganz großer Feldversuch. Halten wir das alle stoisch aus? Was ist mit denen, die zu Hause niemanden haben, mit dem sie sich wenigstens streiten können? Was ist mit denen, die keinen Hund haben, der sie jetzt Gassi führen kann? Was ist mit denen, die nicht mal einen Garten oder einen Balkon haben, um ins Freie treten zu können, wenn denn die nächste Stufe der Beschränkungen gezündet werden sollte? Was geschieht mit dem sozialen Wesen Mensch in der Isolation? Was geht ab, wenn nichts mehr geht? Die Ausgangssperre, so haben wir den Tag in HR2 Kultur heute mal vorausschauend genannt. Zurzeit denken wir alle darüber nach, wie lange das gut gehen kann, wie lange wir uns gegeneinander vereinzeln können, wie lange eine Gesellschaft die selbstverordnete Isolation erträgt. Für Ulrich Sonnenschein wäre die echte Ausgangssperre die Erfüllung eines Kindertraums.
Schon als ganz kleines Kind, in der Zeit, als ich mir aus Tisch und Stühlen, Decken und Kissen kleine dunkle Höhlen gebaut habe, träumte ich davon, einmal eingeschneit zu sein. Und zwar vollständig. Mit hohem Schnee, der weit über das Erdgeschoss reicht, es unmöglich macht, die Türen zu öffnen oder aus dem Fenster zu steigen. Niemand kann reinkommen, niemand kann rausgehen. Die Landschaft draußen ist weiß, wenn man aus den Fenstern im Obergeschoss schaut, unten ist es dunkel. Man zieht sich in den einzig beheizbaren Raum zurück, in warme Decken gewickelt und überschlägt, welche Lebensmittel im Haus sind, was man zuerst isst oder was man am besten aufheben kann. Eine Bedrohung gab es dabei wunderbarerweise nicht. Irgendwie hat sich dieser Traum erhalten, als ideeller Wunsch ohne bedrängende Konsequenzen. Es ist die Sehnsucht danach, dass sich die geregelte Normalität auflöst. Alles, was das Leben so vernünftig eingerichtet hat, verschwindet. Das Haus, der Raum, das eigene Bett wird zu einer Insel, zu einer eigenen Welt mit eigenen Regeln und Gesetzen. Zu einer Welt, die, obwohl man sie kennt, unbestimmbar und geheimnisvoll erscheint. Weil das Außen verschwindet, schaut man nach innen, ergibt sich seinen Träumen und Fantasien. Niemand verlangt etwas, die Zeit verliert ihren diktatorischen Rhythmus, wird auf der einen Seite unendlich, auf der anderen ganz konkret und greifbar. Man spürt jede Sekunde, ist ganz bei sich in jedem Moment. In diesem Gedankenspiel gibt es keine alltäglichen Verrichtungen, kein Bedürfnis, sich abzulenken oder Zeit totzuschlagen. Es ist vielmehr ein Abkoppeln jeglicher Bedürftigkeit, ein Zustand, der der rein geistigen Existenz denkbar nahe kommt. In der Tatsächlichkeit einer Ausgangssperre allerdings, so fürchte ich, verschwindet dieses grenzenlose Wohlgefallen. Zum einen deshalb, weil die sichtbare Notwendigkeit der Schneemassen fehlt. Ein Virus ist denkbar abstrakt, solange er einen nicht befallen hat. Man sieht Menschen an der Isar in der Sonne liegen, andere spazieren fröhlich durch die Wiesen und Felder. Die Sonne scheint einladend frühlingshaft. Und da soll man zu Hause bleiben? Womöglich noch allein, ohne Freunde und Familie, um niemanden zu gefährden? Wenn man selbst keine Symptome hat, sich kerngesund fühlt, dann spürt man auch die Gefahr für andere nicht. Und wenn einem gar saisonbedingt die Nase läuft, wegen der kühlen Winde oder der duftenden Blüten, dann schaut man schon mal genauer hin. Ist das schon das Virus oder bin ich noch einmal verschont geblieben? Man steht am Fenster und die Welt draußen ist so friedvoll wie immer. Es kostet Kraft, da dem Drang zu widerstehen, einfach mal loszulaufen. Stattdessen holt man sich die Welt nach Hause. Internet, Radio, Fernsehen, Zeitungen. Man schreibt und telefoniert und merkt, all das ist nur ein Ersatz. Das richtige Leben lässt sich nicht virtuell erfahren. Und wenn man dann die dritte Staffel einer Serie schaut, die einen schon nach der fünften Folge nicht mehr wirklich interessiert hat, dann kommt vielleicht ein Gefühl zurück, das viele von uns schon lange nicht mehr erfahren haben. Der kindliche Satz, mir ist langweilig, schallt aus einer fernen Zeit zu uns herüber. Dabei ist es nicht so, dass man nichts zu tun hätte. Endlich mal den Schreibtisch aufräumen, die Winterschuhe putzen oder der Oma einen Brief schreiben. Nein, das ist es nicht. Man will nicht tun, was man kann, sondern das, was man nicht darf. In diesem Zwischenraum entsteht eine Langeweile, die lähmend sein kann. Und man fühlt sich wie beim Arzt, in einem leeren Wartezimmer, in dem es nur 3 Frauenzeitschriften des Vormonats gibt.
Na, ganz so schön wie das Träumen geht das Aufwachen aus dem Kindertraum von der splendiden Isolation dann eben doch nicht. Karl Hoffmann, Kollege in Italien, der jetzt schon seit Wochen mit einer echten Ausgangssperre leben muss. Guten Tag in die Marken.
Einen schönen guten Tag nach Frankfurt.
Eingesperrt sein, wo andere sehr gerne Urlaub machen würden, kann jetzt so schlimm eigentlich nicht sein, denke ich mir mal von hier aus. Sie bewirtschaften da neben der journalistischen Arbeit seit vielen Jahren einen kleinen Hof mit Olivenbäumen. Da sind Sie jetzt tatsächlich isoliert?
Da bin ich absolut isoliert und zwar schon eigentlich erstmal freiwillig, aber dann schon sehr früh auch von oben verordnet, absolut in der roten Zone, absolut zu Hause und nur wirklich zum allernötigsten Einkauf einmal die Woche aus dem Haus und ins Dorf und dann gleich wieder zurück.
Nun haben Sie Besuch. Das Virus hat Sie erwischt in einer ganz bestimmten Situation und die ist jetzt quasi eingefroren worden. Ihre beiden Enkelsöhne sind bei Ihnen beim Großvater, deren Mutter, ihre Tochter ist in Bologna, auch dort festgehalten und ihre Frau auf Sizilien. Das ist jetzt kein Familienleben, das ist eine Ausnahmesituation.
Ja, das ist etwas völlig Neues, sagen wir mal so. Es ist ein unerwarteter Großversuch, der die Generationen sozusagen vereint. Mir ist das durchaus recht erstmal und meinem Enkel scheint es auch sehr recht zu sein. Wir haben das Glück, dass wir ein bisschen Natur um uns herum haben. Wir sitzen also nicht immer nur zu Hause, aber doch auch viel, denn meine Enkel müssen Hausaufgaben machen. Sie müssen die Schule verfolgen. Sie sitzen am Computer mindestens 4-5 Stunden am Tag. Und das bringt eine gewisse Regelmäßigkeit. Das ist noch so ein bisschen Gefühl. Da gibt es immer noch Pflichten wie die Schule eben. Aber es gibt nicht nur Hausaufgaben, sondern, und das ist vielleicht das Neue dann, auch Hausarbeiten. Also wir müssen sozusagen als 3-Männer-Haushalt uns mit dem herumschlagen, was das tägliche Einerlei ist. Das heißt, waschen, kochen, putzen und alles schön in Ordnung halten. Und dabei haben wir dann auch noch Zeit, viel miteinander zu reden über das Problem Coronavirus, über die Probleme in der Welt. Und das ist für 2 Heranwachsende, 12 und 14, vielleicht genauso nützlich wie den Großvater, der mitbekommt, was eigentlich mit jungen Leuten, Jugendlichen Kindern vorgeht in einer solchen Situation. Und da muss ich sagen, habe ich sehr viel Glück, denn meine beiden Jungs sind absolut kohärent. Sie wissen, was da läuft und sie reflektieren sehr, sehr gescheit darüber. Ich nehme es mal als eine Zeit, sie dauert jetzt schon, heute sind es 4 Wochen, die wir hier alleine sind. Das ist eine Zeit, in der Lernprozesse stattfinden und die eigentlich auch ein bisschen die Zukunft schon vorhersehen lassen.
Die Zukunft hat ja bei Ihnen ganz offenbar schon begonnen, denn Sie sitzen auf dem platten Land. Nein, es ist natürlich nicht platt, es ist hügelig da bei Ihnen. Sie sitzen im hügeligen Land, weit entfernt von größeren Städten und haben offenbar eine brauchbare Internetverbindung, sodass Ihre Enkel beide mehrere Stunden täglich online sein können mit der Schule.
Das ist überhaupt kein Problem. Und das ist ein Glücksfall. Italien hat in den letzten Jahren sehr viel investiert in Glasfaserverbindungen, die sogar bis hier zu mir ins Dorf kommen. Und das gilt für ganz Italien. Die Italiener sind ja die Weltmeister im Handy benutzen. Es gibt hier mehr Handys als sonst irgendwo auf der Welt pro Einwohner. Und diese Kommunikationsfreudigkeit hat sich eben durch die Investitionen, die dadurch möglich wurden, als ein Glücksfall für heute und jetzt erwiesen. Die Nachrichten auch der Regierung, alle Verlautbarungen kommen praktisch immer zeitgleich in jedem Haushalt an und niemand bleibt uninformiert. Und alle können auch, wenn die Familienmitglieder weit übers Land verstreut sind, eigentlich permanent miteinander kommunizieren. Das macht es schon natürlich leichter, unter anderem auch für meine Enkel, die jeden Tag mal eine halbe Stunde mit der Mutter per WhatsApp zum Beispiel chatten können und sich sehen können.
Wenn man auf die Corona-Karte von Italien schaut, dann sieht man, dass es da, wo Sie sich gerade aufhalten, Sie hatten es eben schon erwähnt, nicht gerade entspannt zugeht. Sie leben in der roten Zone von Pesaro. Was bedeutet das?
Das bedeutet, dass seit 3 Wochen die Landschaft völlig leer ist, dass also auch auf den Feldwegen keine Menschen mehr zu sehen sind, dass in den kleinen Dörfern alles zu ist, dass die Bars alle schon geschlossen sind seit Wochen inzwischen und dass man gerade noch mal im Tante-Emma-Laden das Nötigste besorgen kann, was man halt so braucht. Italien hat den Glücksfall der Pasta, also der Nudeln, da kann man größere Mengen auch im Vorrat haben und kann also viel damit kochen und kann das variieren, sodass einem der Appetit nicht vergeht. Aber was man auch spürt, ist, dass die Natur irgendwie darauf reagiert. Man hört mehr Vögel, man sieht eigentlich wieder auch mehr wilde Tiere. Man merkt plötzlich, dass die Welt, wenn sie mal stillhält, erst wieder richtig anfängt zu atmen. Also das ist nur so ein Gefühl. Aber wenn man dann liest, dass zum Beispiel im Canal Grande in Venedig, weil dort keine Boote und Schiffe mehr durchfahren, plötzlich wieder Fische auftauchen und das Wasser klar wird, dann merkt man einfach, was das bedeutet, wenn Menschen in diesen großen Massen permanent herumreisen, permanent unterwegs sind und was das auch für die Natur bedeutet.
Apropos Natur, irgendwer muss die Felder bestellen, oder? Die müssen doch draußen sein, die Landwirte, sie sind ja auch ein Halber.
Ja, die Landwirte sind draußen. Es ist im Augenblick eine Zeit, in der wenig getan werden muss. Das ist ein Glück. Also die Saat ist eigentlich schon ausgebracht hier, zum Beispiel in unserer Gegend, also überhaupt in Italien. Das Getreide wächst langsam. Man muss jetzt Bäume schneiden und man hört schon ab und zu mal einen Traktor in der Nachbarschaft. Die Landwirte dürfen auf ihren eigenen Feldern natürlich draußen sein, wie auch ich das darf. Aber das ist wirklich ein Ausnahmezustand. Alle anderen müssen, und das ist heute noch mal verschärft worden, absolut zu Hause bleiben. Sonst kriegt Italien diese Krise nicht mehr in den Griff.
Und wenn jetzt die Zahlen sinken, sowohl der Toten als auch der Neuinfektionen, zuletzt sah das ja gerade so aus, wann kommt dann die Forderung nach Lockerung der Beschränkungen? Was denken Sie?
Ja, das wird sehr schnell dann natürlich kommen, wenn die Zahlen tatsächlich sinken. Aber es ist heute der erste Tag, wo wir sinkende Zahlen haben, auch wenn es sich um kleine sinkende Zahlen handelt. Die Krise ist überhaupt noch nicht überstanden. Und wir müssen alle davon ausgehen, dass wir wahrscheinlich noch mindestens einen Monat in diesem Zustand hier verbringen müssen oder dürfen. Meine Enkel finden das eigentlich ganz toll, dass mal so eine Quarantäne den Schulbetrieb auch unterbrochen hat. Aber Aber ansonsten muss sich, glaube ich, jeder darauf einstellen, und das würde ich fast auch für Deutschland vorhersagen, dass das Ganze mindestens noch einen Monat oder zwei dauert.
Karl Hoffmann, vielen Dank nach Italien. Was geht ab, wenn nichts mehr geht? Die Ausgangssperre, der Tag in H2 Kultur. Was jetzt kommt, ist die Geschichte eines ganz besonderen Hausarrests, einer lebenslangen Ausgangssperre nämlich. Sie beginnt im Jahr 1922 in Moskau. Dort verurteilt das Volkskommissariat für innere Angelegenheiten den russischen Grafen Alexander Rostow. Ja, eigentlich zum Tode. Aber weil ein paar kritische Verse des Grafen wieder das Zarenregime die Oktoberrevolution überdauert haben, dann doch nur zu Hausarrest. Das aber dann lebenslänglich, der unwiederbringlich der Korruption seiner Klasse anheimgefallen sei. Der Graf, der eigentlich auf seinem Landsitz lebt, steigt in Moskau immer im Hotel Metropol ab. Und das wird nun zu seinem Gefängnis. Wenn er es verlässt, wird er erschossen. Hier wacht er am ersten Morgen des Hausarrests auf.
Als Graf Alexander Iljitsch Rostow um 9:30 erwachte, gönnte er sich in den verschwommenen Momenten, bevor das Bewusstsein wieder einsetzte, einen Vorgeschmack auf den vor ihm liegenden Tag. In weniger als einer Stunde würde er in der warmen Frühlingsluft die Tverskaja-Straße entlang schlendern, sein Schnurrbart ihm voraus wie ein geblähtes Segel. An einem Zeitungsstand in der Gassetnigasse würde er den Herald kaufen und nur einen kurzen Moment an der Bäckerei Filipow verweilen, um die Kuchen im Schaufenster zu betrachten, und dann weitergehen, denn er hatte einen Termin bei seiner Bank. Doch sobald er am Bordstein stehen bliebe und den Verkehr abwartete, würde ihm klar, dass sein Lunch im Jockey-Club für 2 Uhr anberaumt war und dass seine Bankiers ihn zwar um 10:30 erwarteten, aber in aller Wahrscheinlichkeit mit ihren Deponenten beschäftigt wären. Folglich könnte auch er sie auf ihn warten lassen. Und bei diesen Gedanken würde er eine Kehrtwendung machen, den Zylinder vom Kopf ziehen und die Tür zur Bäckerei Filipow öffnen.
Würde er im Konjunktiv, kann er aber nicht, weil er noch im Bett liegt und auch nicht raus darf. Nicht schon aus dem Bett, aber nicht aus dem Hotel. Fortsetzung folgt. Am Wochenende hat die Deutsche Telekom zum ersten Mal Bewegungsdaten von Handys ihrer Kunden an das Robert-Koch-Institut weitergegeben. Das waren anonymisierte Daten. Damit konnte man keine Rückschlüsse auf einzelne Handybesitzer ziehen, aber nachschauen, ob wir uns insgesamt an die Auflagen der Politik halten oder ob einige von uns noch immer die sogenannten Corona-Partys feiern. Offenbar haben die meisten sich wohl verhalten, sonst wäre am Sonntag wohl doch die Ausgangssperre gekommen oder weitergehende Ausgangsbeschränkungen, wie das die Bayern nennen. Bundesgesundheitsminister Spahn allerdings wollte eigentlich viel mehr. Er wollte die personifizierten Daten, um zum Beispiel einzelne Infizierte überwachen zu können. Juli Rutsch über unsere Handydaten in Zeiten von Corona.
Sobald wir unser Handy einschalten, wählt es sich in Funkzellen ein, um die Verbindung zum Mobilfunknetz aufrechtzuerhalten. Anhand dieser Anmeldung kann man ein Handy zurückverfolgen. Also, wo hat sich das Gerät befunden und wie hat es sich von A nach B bewegt? Damit kann nachvollzogen werden, in welcher Straße das Gerät unterwegs war, wenn nicht sogar in welchem Wohnhaus, sagt Ronald Eikenberg vom CT-Magazin. Er beschäftigt sich seit 10 Jahren mit IT-Sicherheitsfragen. Er sagt, es kann auch erkannt werden, welche Personen aufeinander getroffen sind und ob sich Person 1 bei Person 2, etwa mit dem Coronavirus, angesteckt hat.
Das gilt grundsätzlich, wenn man ein Mobiltelefon über einen längeren Zeitraum überwacht. Man kann sich das so vorstellen, wie einen Strich auf der Landkarte mit dem genauen Bewegungsverlauf des Handys. Und wenn sich dann einmal 2 Wege kreuzen und der eine davon ist möglicherweise infiziert, dann erhöht das natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass der andere Nutzer, der sich zu diesem Zeitpunkt an diesem Ort befunden hat, ebenfalls betroffen ist.
Die Deutsche Telekom hat dem Robert-Koch-Institut anonyme Bewegungsdaten von knapp 50 Millionen Handynutzern übermittelt. Das ist mehr als die Hälfte der deutschen Bevölkerung. Was wird jetzt aber genau mit dieser Datenflut angestellt? Ronald Eikenberg vom CT-Magazin sagt, die Daten werden in enormen Datenbanken zusammengefasst.
Das ist in der heutigen Zeit ja überhaupt kein Problem mehr, mit so großen Datenmengen zu hantieren. Und dann wird versucht, da Muster, Bewegungsmuster zu erkennen und eben auch im aktuellen konkreten Fall mit Corona zu erkennen, wann war eine Person an einem Ort, wo sie eben einem besonders hohen Infektionsrisiko ausgesetzt war, um darauf Rückschlüsse darauf zu ziehen, ob ein weiterer größerer Ausbruch in Zukunft sehr wahrscheinlich ist oder eben nicht.
Dennoch gibt es die Befürchtung, die Daten sind am Ende doch nicht so anonym wie angegeben, sondern könnten Aussagen über einzelne Personen liefern. Der Bundesdatenschutzbeauftragte Ulrich Kelber aber entwarnt, es handele sich nicht um Datensätze über Individuen, sondern es würden immer Gruppen abgebildet. Das sei eine sehr gute Form der Anonymisierung. Das Vorgehen der Datennutzung über das Robert-Koch-Institut sei damit vertretbar.
Das Robert-Koch-Institut hat als Ziel, nach eigener Aussage zu sehen, ob die Maßnahmen, dass die Menschen weniger mobil sind, weniger soziale Kontakte haben, funktionieren, indem sie die Daten von zum Beispiel vorletzter Woche mit aktuellen Daten vergleichen. Das kann tatsächlich eine Aussagekraft darüber geben, ob ergriffene Maßnahmen funktionieren und ob Zunahme oder Rückgang bei Neuinfektionen mit dem Erfolg von Maßnahmen in Verbindung gebracht werden kann.
Die Kontrolle darüber, ob bei der Auswertung gewisse Rahmenbedingungen eingehalten werden, erfolgt von Ulrich Kelber als Bundesdatenschutzbeauftragten selbst. Zum Beispiel, dass die Daten direkt gelöscht werden, wenn sie nicht mehr gebraucht werden. Weil eine Anonymisierung umso leichter aufzuheben wäre, umso länger die Daten existieren und umso mehr andere Daten damit in Verbindung gebracht werden könnten. Sowohl das Robert-Koch-Institut als auch der zuständige Bereich der Deutschen Telekom stehen unter seiner Aufsicht. Er versichert, dass die Daten nur zum angegebenen Zweck genutzt werden.
Es gibt wieder von Einzelnen die Forderung, nach Standortdaten jedes Individuums zu nutzen. Das ist aber bisher noch nicht wirklich in konkrete Maßnahmen umgeschlagen. Hier müssten wir sicherlich eingreifen, weil das wäre nicht verhältnismäßig.
Der IT-Sicherheitsexperte Ronald Eikenberg sieht das Nachverfolgen von Daten gelassen, insbesondere in diesen Zeiten. Er vertraut auf die Gesetzeslage in Deutschland, dass man eben nicht befürchten müsse, automatisch einer Risikogruppe zugeordnet zu werden.
Es wäre natürlich schöner, wenn diese ganzen technischen Möglichkeiten jetzt gar nicht ausgereizt werden würden. Aber in der heutigen Zeit, gerade aktuell, muss man möglicherweise da doch Grenzen überschreiten, um die Situation unter Kontrolle zu bekommen.
Wer dennoch nicht möchte, dass seine Daten verfolgt werden, der hat am Ende nur eine Möglichkeit, sein Smartphone dauerhaft in den Flugmodus zu schalten.
Und wenn es nach Jens Spahn, dem Bundesgesundheitsminister, gehen würde, dann müssten genau das jetzt alle machen, weil sie sonst genau dem ausgesetzt wären. Denn der Gesundheitsminister hatte genau das, die persönliche Handydatenverfolgung, in die Novelle des Infektionsschutzgesetzes hineingeschrieben. Und nur nach einer Intervention der Bundesjustizministerin ist es wieder herausgestrichen worden. Jens Spahn bedauert das.
Kontaktnachverfolgung, das sagen uns alle Experten, ist ein sehr, sehr wichtiges Instrument. Also immer dann, wenn jemand positiv getestet ist, auch alle anderen, mit denen er in den letzten Tagen Kontakt gehabt hat, zu informieren und zu bitten oder gegebenenfalls auch anzuordnen, je nachdem, in häusliche Quarantäne zu gehen, dass das ein sehr, sehr wichtiges Instrument ist, um die Verbreitung dieses Virus zu verlangsamen, solange wir eben keinen Impfstoff haben.
Aber leider zurzeit nicht durchsetzbar in Deutschland, bedauert der Bundesgesundheitsminister. Jörg Radek, stellvertretender Vorsitzender der Gewerkschaft der Polizei, guten Tag.
Guten Tag, ich grüße Sie.
Da wird im Bundeskabinett über die nächste gesetzliche Überwachungsstufe gestritten. Ich sehe dann auf uns zukommen, dass die Polizei vor der Haustür von Corona-Infizierten auftaucht, wenn die sich einmal in den Garten wagen sollten. Halten Sie das aus polizeilicher Sicht für sinnvoll? Brauchen Sie die Kontaktverfolgung via Handydaten?
Also ich halte viel davon, dass wir uns an unsere Prinzipien, die wir in Deutschland haben, orientieren. Das heißt an den Verfassungsprinzipien. Da müssen wir immer klar abgrenzen, was ist notwendig, das Recht auf körperliche Unversehrtheit durchzusetzen gegenüber der Bewegungsfreiheit, die jeder Mensch auch hat. Ich denke, dass es da notwendig ist, darüber zu diskutieren, bevor man jetzt aus einer Krisensituation heraus Rechte verändert, die wir später schwer zurückdrehen können.
Was sagen Sie denn zu dem, was gestern beschlossen wurde? Relativ einheitliche Regelungen für alle Bundesländer mit ein paar Verschärfungen, etwa in Bayern oder dem Saarland?
Also ich muss sagen, es hat mich gefreut, dass jetzt endlich die Ministerpräsidenten in Deutschland sich auf einheitliche Kriterien verständigt haben. Das war überfällig. Wir leben in einer sehr dynamischen Seuchenlage und die Menschen sind verunsichert. Wir haben es mit einer nicht erkennbaren Gefahr zu tun. Nochmal eine ganz andere Qualität als vor einigen Jahrzehnten. Die radioaktive Wolke von Tschernobyl. Und da verlangt es nach Verwaltungshandeln, das transparent ist. Und das haben wir seit gestern Abend.
Das heißt, dieses Hickhack, was da vorher war, das hat Ihnen nicht so gefallen. Wahrscheinlich auch, weil Ihre Kollegen auf der Straße Schwierigkeiten hatten, das den Menschen zu verständlich zu machen, oder?
Also ich bin ein Bekenner und Verfechter des föderalen Prinzips in Deutschland. Das hat seine Bedeutung, das ist berechtigt. Wir möchten keine Stärkung der Zentralgewalt. Und wenn es Unterschiede gibt, die unterschiedliches Verwaltungshandeln rechtfertigen, dann muss man diese Unterschiede auch den Menschen erklären. Was nicht erklärbar ist, erschwert die Arbeit meiner Kollegen bei der Durchsetzung von Verwaltungsanordnungen.
Also zum Beispiel Unterschiede meinen Sie jetzt zum Beispiel verschärfte Situationen in bestimmten Grenzregionen, zum Beispiel zur Grand Est in Frankreich hin, das wäre dann das Saarland, solche Unterschiede?
Also wenn ich feststelle, dass mein Verantwortungsbereich bedroht ist durch ein Risikogebiet, so wie Sie es gerade beschreiben, dann kann man es erklären, dass dort andere Maßnahmen getroffen werden, wo es noch nicht zu dieser Bedrohung gekommen ist, damit man auch die Bevölkerung nicht mit Maßnahmen überzieht, die eventuell dann als Schikanen empfunden werden könnten.
Ist Ihnen das denn passiert, Ihren Kollegen auf der Straße passiert in der letzten Zeit? Wir haben ja gehört, auch ganz am Anfang der Sendung nochmal gehört von jenen sogenannten Corona-Partys. Sind Sie da irgendwie in Bedrängnis geraten, als Sie solche auflösen mussten?
Also man muss schon feststellen, dass mit der Dynamik der Verbreitung des Virus auch eine Dynamik einhergegangen ist mit dem Verhalten der Menschen. Und zwar, dass wir zunächst erstmal diese Corona-Partys Mitte letzter Woche hatten, die dann also auch zum Teil sehr stark von meinen Kollegen dann zurückgedrängt werden mussten. Aber wir müssen auch feststellen, dass das letzte Wochenende seine Wirkung gezeigt hat und dass die Vernunft offensichtlich obsiegt und sehr viele Menschen, die Mehrheit der Menschen, sich an diese Auflagen hält und nur ein geringer Teil dagegen verstößt.
War das letzte Woche Mittwoch die Rede der Bundeskanzlerin und dann am Wochenende die Drohung mit der Ausgangssperre, die da Wirkung zeigten?
Ich glaube, das hat sich aufeinander aufgebaut. Auf der einen Seite die Bundeskanzlerin, die erstmalig eine Fernsehansprache außerhalb der Neujahrsansprachen gehalten hat. Das hat eine besondere Bedeutung. Die Worte, die sie gewählt haben und dann aber auch die Ankündigung, wenn ihr diesen Auflagen nicht folgt, dann müssen wir handeln, weil wir es hier mit einer allgemeinen Gefahr für die Deutschen haben.
Jörg Radek, der stellvertretende Vorsitzende der GdP, der Gewerkschaft der Polizei. Recht herzlichen Dank. Was geht ab, wenn nichts mehr geht? Die Ausgangssperre. Der Tag in HR2 Kultur. Weiter geht es mit Amor Tolls Roman Ein Gentleman in Moskau. Graf Alexander Rostow wacht in seinem vornehmen Gefängnis auf dem Moskauer, im Moskauer Hotel Metropol, das später dann in der Stalinzeit noch für viele Menschen mehr zum Gefängnis wird. Und er denkt, er hätte jetzt einen schönen freien Tag vor sich.
Unverzüglich würden seine Sinne von den Düften unbestreitbar meisterhafter Backkunst betört. Die Luft wäre erfüllt von dem sanften Aroma frisch gebackener Brezeln, süßer Brötchen und krustiger Brotlaibe. Und in den Glaskästen wären in perfekten Reihen Kuchen angeordnet, deren Glasuren farblich so vielfältig wären wie die Tulpen in Amsterdam. Der Graf würde an die Theke treten und das junge Mädchen mit der hellblauen Schürze um ein Millefeuille bitten und bewundernd zusehen, wie es das Kuchenstück mit einem Teelöffel von dem silbernen Tortenheber auf einen Porzellanteller schob. Mit dem Teller in der Hand würde der Graf an einem Tisch Platz nehmen, möglichst nah bei den modischen jungen Damen, die sich hier jeden Morgen trafen, um die Verstrickungen des Vorabends zu besprechen. Mit Rücksicht auf ihre Umgebung würden die drei zunächst mit vornehm gedämpften Stimmen sprechen. Doch sobald die Gefühle in ihnen aufwallten, würde die Lautstärke zunehmen, sodass gegen 22:45 auch der diskreteste Verzehrer eines Tortenstücks nicht umhin konnte, Mithörer der tausendschichtigen Komplikationen ihrer Herzensangelegenheiten zu werden.
Fortsetzung folgt. Und wir schauen in ein weiteres Land der Europäischen Union, zu unseren Nachbarn nach Österreich. Dort gelten Ausgangsbeschränkungen, die sich stark in die Nähe einer Ausgangssperre bewegen. Seit einer Woche. Was machen die Österreicher damit und wie geht es ihnen dabei?
Seit Freitagabend geht das schon so. Jeweils um 18 Uhr fahren die Streifenwagen durch Wiens weitgehend leere Straßen und spielen über die Außenlautsprecher I'm from Austria von Reinhard Fenrich. In diesen Tagen die zweite Nationalhymne. Auf Facebook lädt die Wiener Polizei ihren 30-Sekunden-Clip hoch. Ein Dank an die Bevölkerung, die, Zitat, mithilft und zu Hause bleibt. Seit einer Woche schon gelten die strikten Ausgangsbeschränkungen, an die sich, so Innenminister Karl Nehammer im Ö1-Morgenjournal des ORF per Telefon, 95% der Bevölkerung halte. 5% hätten es nicht begriffen, Die Anzahl der Anzeigen steigt, knapp 2.900 Verstöße bis Sonntag. Das sei natürlich eine Kulturänderung für alle. Die ganzen Einschränkungen zum Einsatz von Polizeidrohnen über Wien und Handydatenauswertungen, erklärte Nehammer.
Nein, also die Polizei setzt keine Drohnen ein, um das zu überwachen, sondern es gibt den Drohneneinsatz in Wien, um das, den Verkehr zu überwachen. Dabei kann man gleichzeitig natürlich schauen, ob es irgendwo auch Ansammlungen von Personengruppen gibt. Aber extra dafür werden keine Drohnen eingesetzt und Handydaten setzen wir gar nicht dazu ein, sondern nur, wenn die Staatsanwaltschaft und wir einen richterlichen Auftrag bekommen, eben um die Kriminalität zu bekämpfen.
Die Zahlen sind es, auf die Politik und Bevölkerung gleichermaßen schaut. Wie viele Infizierte gibt es heute? Wie viele Menschen befinden sich im Krankenhaus? Steigt die Anzahl der Infizierten nicht mehr so schnell an wie in der ersten Woche? 3.611 Infizierte, 110 Patienten in Hospitälern, 15 Patienten auf Intensivstationen und 16 Todesfälle. Stand heute Morgen 7.30 Uhr. So lautet die Zwischenbilanz eine Woche nach Verhängung der Ausgangsbeschränkungen. Das Tempo, mit dem die Infizierungszahlen nach oben schnellen, nimmt ein wenig ab. Seit letztem Freitag liegt der tägliche Zuwachs an Infizierungen unter der 20%-Grenze. Von Samstagnachmittag bis Sonntagnachmittag wuchs die Anzahl der bestätigten Erkrankungsfälle um 15,3%. Das sei der niedrigste relative Tagesanstieg seit Ausbruch der Corona-Pandemie in Österreich. Die Maßnahmen der Regierung beginnen zu wirken, kommentiert Gesundheitsminister Rudolf Anschober. Sein Blick richtet sich besonders auf die Anzahl der durchgeführten Corona-Tests. Diese Anzahl solle deutlich erhöht werden. Derzeit sind über 21.000 Menschen getestet worden. Rudolf Anschober am Sonntagabend in der ORF-Sendung im Zentrum, zugeschaltet aus seinem Homeoffice.
Mit der legen wir, das kann ich garantieren, in den nächsten 2-3 Wochen massiv zu. Auf jeden Fall muss in Österreich jeder getestet werden, der ein Verdachtsfall ist, und jeder getestet werden, von dem der Arzt meint, dass er die Notwendigkeit sieht, dass eine Testung durchgeführt wird.
Mindestens bis Ostermontag, den 13. April, bleiben alle bisherigen Ausgangsbeschränkungen in Kraft. Dies hatte Bundeskanzler Sebastian Kurz bereits Ende der vergangenen Woche angekündigt. Erstmals beruft die Regierung Reservisten ein. 3.000 Milizsoldaten, das entspricht etwa 10% aller Reservisten. Für 3 Monate zunächst. Innenpolitisch herrscht zwischen der konservativ-grünen Bundesregierung und den Oppositionsparteien in weiten Teilen Übereinstimmung. Und zu diesem krisenbedingten Schulterschluss gesellte sich bereits Ende der vergangenen Woche mit Reinhard Fenrich, der Songwriter von I'm from Austria, mit der bislang geringsten Affinität zur konservativen Volkspartei. I am from Austria.
Aus Wien war das Clemens Fehrenkotte. Und am Telefon Marc Wallert, Vortrags- und Resilienztrainer und Autor des Buches Stark durch Krisen. Guten Tag.
Guten Abend, Herr Spinn.
Sie sind Resilienztrainer, das heißt, Sie trainieren die Widerstandskraft Ihrer Klienten. Geht das?
Das geht, zum Glück. Und ich glaube, das ist auch etwas, was im Moment viele Menschen brauchen, die jetzt gerade schon vielleicht zu Hause sind, im Homeoffice mit ihren Kindern. Oder auch Menschen, die möglicherweise jetzt schon oder in Zukunft in der Ausgangssperre sind. Das setzt erheblichen psychologischen Druck auf Menschen. Und zum Glück kann man lernen, wie man damit umgeht.
Ihre Arbeit basiert auf einer eigenen Erfahrung. Sie waren im Jahr 2000 zusammen mit Ihren Eltern und anderen Geiseln der islamistischen Terrororganisation Abu Sayyaf auf der Philippineninsel Jolo. Was haben Sie aus den 4,5 Monaten, wenn ich richtig gerechnet habe, Geiselhaft mitgenommen? Hat Sie diese persönliche Krise stärker gemacht, wie Ihr Buch das vermittelt?
Na, ich habe vor allem daraus gelernt, was hilfreich ist in Situationen, die durchaus ähnlich sind zu der Lage, in der sich jetzt viele Menschen befinden. Also der Tatsache, dass sie bewegungseingeschränkt sind, dass sie jetzt in einer unsicheren Zeit leben, die potenziell auch gesundheitlich und sogar lebensgefährlich sein kann. Und die vor allem, und das ist das Gravierendste, und das war bei uns während der Entführung auch das gravierendste psychologische Moment, die ja auch eine Zeit, die unsicher ist, wie lange sie andauern wird. Mhm. Und da habe ich, bitte.
Wenn man jetzt in eine persönliche Ausnahmesituation in der Corona-Krise gerät, also in Isolation, in Quarantäne, da fuchtelt aber keiner mit der Kalaschnikow vor einem herum. Ist das denn noch vergleichbar?
Es ist insofern vergleichbar, als dass wie gesagt, allein die Tatsache, dass man nicht sich frei bewegen kann, nicht weiß, wie lange diese Zeit andauert, schon erheblich, also sehr, sehr großen Stress ausübt. Und ich habe damals unter anderem gelernt, dass es sehr wichtig ist, sich zunächst einmal auch auf eine längere Zeit einzustellen. Ich glaube, das ist gerade ganz wichtig für alle Menschen, nicht davon auszugehen, dass das einfach in einer Woche vorbei ist. Wir wünschen uns das alle. Ich wünsche das auch allen Menschen. Und doch ist es ganz wichtig, sich eher auf eine längere Zeit einzurichten und zugleich auch von einem positiven Ende auszugehen. Und bei uns war das damals der Fall, dass man uns immer wieder in Aussicht gestellt hat, dass wir in 2 Tagen freigelassen werden. Am Ende wurden in meinem Fall 140 Tage daraus. Und ich habe sehr gut daran getan, auf der einen Seite zwar an ein gutes Ende zu glauben, auf der anderen Seite mich aber auch auf eine längere Zeit einzustellen.
Also Sie würden allen Menschen, die jetzt in die Isolation gehen müssen, weil sie das Virus zum Beispiel haben und in Quarantäne sind, vielleicht auch alleine sind und nur von außen versorgt werden können, Sie würden denen sagen, geh mal davon aus, das dauert länger, aber es geht gut aus. Das ist der Psychotrick?
Nein, das ist kein Psychotrick. Das ist einfach eine Mischung aus auf der einen Seite Optimismus. Es ist ganz wichtig, sich auch mit positiven Menschen auch jetzt zu umgeben. Also, dass man nicht in diese Schleife reingeht und katastrophisiert, dass man also sich immer nur das ausmalt, was jetzt alles noch schlimmer werden kann, sondern dass man auch jetzt schon daran denkt, an die Zeit danach, wenn eben wieder Möglichkeit ist, mit dem wieder fortzusetzen in Freiheit mit dem Leben. Aber eben zugleich auch realistisch mit diesem Risiko umzugehen, dass es länger dauert.
Ist das eine Form von Selbstorganisation? Also kann man sich die Tage dann auch selbst organisieren, wenn man das so vor den Augen hat?
Ja, zunächst einmal ist das ein Mindset, was hilft, also optimistisch, aber auch realistisch zu handeln zugleich. Und das erlaubt dann eben auch, wirklich in dieser Situation anzukommen. Also nicht zu grübeln, was jetzt alles gewesen wäre, wäre doch der Coronavirus gar nicht erst gekommen. Das ist auch etwas, wo man viel Energie verliert. Sondern jetzt geht es darum, mit dieser neuen Realität umzugehen. Und das heißt zum Beispiel, sich seinen Tag zu organisieren, sich den zu strukturieren, also wirklich zu schauen, das gilt ja jetzt schon für Menschen im Homeoffice, zu schauen, was sind denn Arbeitszeiten, was sind Freizeiten. Und ganz wichtig, um einem Lagerkoller auch vorzubauen, also dass man da aufeinander hängt mit seinen Lieben, das ist unter diesen Umständen durchaus auch eine Belastungssituation, dass man da auch immer schaut, wie kann man sich irgendwie Auszeiten auch einbauen in den Tag und sei es, dass man mal die Tür vom Bad für längere Zeit schließt und mal zu sich findet und mal wirklich auch nur für sich ist.
Der Resilienztrainer Marc Wallert, Autor des Buches Stark durch Krisen. Recht herzlichen Dank. Was geht ab, wenn nichts mehr geht? Die Ausgangssperre, der Tag in HR2 Kultur. Und noch immer liegt unser Gefangener Graf Rostow im Bett in seinem vornehmen Gefängnis, dem Moskauer Hotel Metropol, und malt sich aus, wie sein Alltag den üblichen Fortgang nehmen würde, wäre er nicht Gefangener.
Gegen 11.45 Uhr, nachdem er seinen Teller leer gegessen und sich die Krumen aus dem Schnurrbart gestrichen hätte, nachdem er ferner dem Mädchen hinter der Theke dankend gewinkt und seinen Zylinder in Richtung der 3 Damen gezückt hätte, mit denen er zuvor ein wenig geplauscht hätte, würde er wieder auf die Tverskaja-Straße treten und einen Moment innehalten, um zu überlegen. Was jetzt? Sollte er bei der Galerie Bertrand vorbeischauen und sich die neuesten Bilder aus Paris ansehen? Oder einen Abstecher ins Konservatorium machen, wo ein Quartett junger Leute gerade ein Beethoven-Stück probte? Vielleicht würde er auch einfach zurück zum Alexandergarten gehen, wo er auf einer Bank sitzen und den Flieder bewundern könnte, während die Tauben gurrten und mit kratzenden Krallen über das Kupferblech des Fensterbretts hüpften. Das Kupferblech des Fensterbretts. Ach ja, wurde dem Grafen klar, all das wird es nicht geben. Wenn er jetzt die Augen schlösse und sich zur Wand drehte, könnte er dann zu der Bank zurückkehren? Gerade rechtzeitig, um in dem Moment, da die 3 jungen Damen aus der Bäckerei Philippow vorbeikämen, die Bemerkung zu machen, was für ein hübscher Zufall? Zweifellos. Aber sich auszumalen, was passieren könnte, wenn die Umstände anders als die gegebenen wären, ist der sicherste Weg in den Wahnsinn.
Ein Gentleman in Moskau heißt der Roman von Amor Towles. Der Gentleman bleibt noch viele Jahre im Hausarrest im Hotel Metropol und erlebt von dort die russische Geschichte, in der sein Hotel eine immer wieder zentrale Rolle spielt. Was geht ab, wenn nichts mehr geht? Die Ausgangssperre, der Tag in HR2 Kultur. Und auch wenn sie in einigen Bundesländern bislang nur Ausgangsbeschränkung genannt wird, auf dem Weg zur Ausgangssperre sind wir wohl schon oder könnten da zumindest noch hingelangen. Und auch die Kontaktsperre ist eigentlich etwas für Gefängnisse und da muss sie richterlich angeordnet sein. Aber wir sind ja einsichtig und brave Bürger, so brav, dass wir uns allerdings komplett persönlich überwachen lassen wollen, so dann vielleicht doch nicht. Eine kleine Schau nach China, nach Peking. Axel Dörloff.
Ein Schreibtisch auf dem Bürgersteig im Pekinger Stadtteil Sanlitun. Thermometer, Listen, ein paar Wachleute. Auf dem Schreibtisch klebt ein handgroßer QR-Code. Jede Person, die dieses Viertel betreten will, muss mit dem Handy den Code scannen und dazu angeben, wohin man möchte. Ob zur Bank um die Ecke, in das japanische Restaurant oder in das mit der Sichuan-Küche. Jede Spur werde so verfolgt, sagt Herr Zhuang, der hier die Aufsicht hat.
Wenn ein Besucher in diesem Viertel anschließend Symptome hat oder nahen Kontakt mit einem bestätigten Fall, dann können wir mit diesen Informationen ganz einfach nicht nur seine Spur finden, sondern auch herausfinden, wann und wo er war. Und wir können die Menschen ausmachen, die gleichzeitig mit diesem Besucher an bestimmten Orten waren.
Über die Hälfte der chinesischen Provinzen haben im Kampf gegen das Coronavirus bereits Anfang des Monats entsprechende Big-Data-Maßnahmen angekündigt, mit dem Ziel, die Ausbreitung des neuartigen Virus mit digitaler Hilfe einzudämmen. Innerhalb von wenigen Wochen war eine Vielzahl von Apps und Anwendungen auf dem Markt. Wang Yi ist Direktorin der Firma Linkgaia Technology der Stadt Ningbo. Ihr Unternehmen hat das Programm entwickelt, das auch hier in Peking benutzt wird.
Wir haben eine spezielle Anwendung zur Prävention und Kontrolle der Epidemie entwickelt. Für verschiedene Anwendungsbereiche, zum Beispiel für Unternehmen oder Fabriken, für Supermärkte, Geschäfte, Schulen, Krankenhäuser oder auch Verkehrsmittel.
Linkgaia Technology ist einer von vielen privaten Anbietern. Auch die chinesischen Internetriesen Alibaba und Tencent haben in ihren Produkten entsprechende QR-Code-Programme integriert, die von lokalen Regierungen ausgewertet werden. Der Gesundheitscode von Alibaba weist jedem Nutzer eine Farbe zu. Mit grün darf man sich frei bewegen, mit gelb soll sich die Person für 7 Tage, mit rot für 2 Wochen in Quarantäne begeben. Linkgaia Technology hat bereits 49 Millionen Registrierungen gesammelt, erzählt Direktorin Wang.
Die meisten unserer Kunden sind kleine und mittlere Unternehmen, die wieder produzieren müssen, oder auch Wohnblocks. Während der Epidemie müssen manche Stadtviertel und Nachbarschaften genau wissen, wann ihre Einwohner welche Wohnblocks betreten. Dann werden diese Informationen umfassend gesammelt.
Mithilfe der Apps werden den Nutzern Fragen nach dem eigenen Wohlbefinden gestellt. Temperaturmessungen werden archiviert. Manche Anwendungen speichern auch Reisedaten. In China muss jeder mit seiner Ausweisnummer Zug- oder Flugtickets buchen. Bewegungen der Bürger sind vergleichsweise einfach nachzuvollziehen. Keiner protestiere gegen das Sammeln der vielen privaten Daten, behauptet Herr Zhuang am Kontrollposten in Sanlitun.
Grundsätzlich besorgt ist niemand wirklich. Jeder kann das verstehen, weil wir momentan eine ganz spezielle Phase durchmachen.
Was die verschiedenen Technologien im Kampf gegen die Ausbreitung des Coronavirus wirklich bringen oder gebracht haben, ist völlig unklar. Man sieht zwar, wo Menschen waren, aber nicht, was sie dort gemacht haben. Digitale Willkür und Stigmatisierung anhand von Daten, sagen Kritiker. Für die chinesische Regierung ist das Ganze eine Art Labor, ein Test, ob eine Epidemie mit Big Data bekämpft werden kann.
Ich wage mal eine Prognose, wie diese Frage am Ende beantwortet werden wird, nämlich so, dass man es kann, egal was die Daten sagen. Matthias Kettemann, Privatdozent am Humboldt-Institut für Internet und Gesellschaft in Berlin und Forschungsprogrammleiter beim Hans-Bredow-Institut in Hamburg. Guten Tag. Sie kümmern sich schon lange um die Menschenrechte im digitalen Zeitalter, so auch der Titel Ihres jüngsten Buches, Research Handbook on Human Rights and Digital Technology. Wie weit sind wir denn von chinesischen Verhältnissen entfernt, wenn wir hören, dass Gesundheitsminister Jens Spahn genau das will, nämlich die individuelle Handyüberwachung von Infizierten?
Wir sind zum Glück sehr weit von chinesischen Verhältnissen entfernt. Auch das, was Herr Spahn vorgeschlagen hat, ist ein müder Abklatsch dessen, was in China Realität ist. Man kennt die Drohnenbilder aus China, man kennt die aufmunitionierte technologische Überwachung, die China einsetzt im Kampf etwa gegen, was sie als muslimische Terroristen bezeichnen, das setzen sie jetzt ein im Kampf gegen die Epidemie.
Jetzt ist das aufgrund von Kritik zurückgenommen worden, was Jens Spahn gemacht hat und das, was er ins neue Infektionsschutzgesetz hineinschreiben wollte. Aber wenn sich die Krise verschärft, wird die Diskussion darüber wiederkommen. Und sind wir nicht dann doch, wenn auch weit von China entfernt, gerade dabei, der Krise unsere informationelle Selbstbestimmung zu opfern?
Wir haben jedenfalls der Krise schon viele Freiheiten geopfert. Denken Sie an die Situation vor 1, 2, 3 Wochen zurück. Da hätte man doch nie gedacht, dass es so weit kommt wie heute. Ich wohne zurzeit auf einer Insel auf Norderney. Hier dürfen Personen mit erstem Wohnsitz nicht einmal die Insel verlassen. Das ist auch ein großer Einschnitt in die persönliche Freiheit. Man muss damit aber, so wie sie verhältnismäßig vorgenommen wird, muss man damit das akzeptieren, weil wir uns eben in einer besonders schwierigen Situation befinden. Gleichzeitig, und das ist ganz wichtig, dürfen wir uns nicht von dem Rechtsstaat und den rechtsstaatlichen Grundsätzen verabschieden. Deswegen denke ich, dass es sinnvoll ist, dass jetzt noch nicht mit der schärfsten Keule zugeschlagen wurde. Und es ist gut, dass noch nicht diese Datenerfassung in der Form vorgenommen wird. Sinnvoller sind da wohl freiwillige Modelle.
Was heißt freiwillige Modelle? Was stellen Sie sich vor?
Nun, ich stelle mir das so vor, in Taiwan zum Beispiel und in Singapur läuft das so, dass man online nachschauen kann, wenn eine Person als infiziert gemeldet wurde, wo diese Person sich vorher aufgehalten hat und kann dann seine Daten eingeben und etwa schauen, ob man zur selben Zeit in derselben Busstation war oder zur selben Zeit im selben Geschäft und kann dadurch sein eigenes Risiko besser berechnen.
Das heißt, man macht es dann selber, man lässt sich nicht überwachen, sondern man überwacht sich letztlich selber.
Genau.
Es geht aber rechtlich gesehen immer um die Abwägung dieser zwei Rechte. Wir haben das in der Sendung auch schon mehrfach erwähnt, gegeneinander, in diesem Fall auch von Grundrechten, das der Herrschaft über die eigenen Daten und das der gesundheitlichen Unversehrtheit. Wer wägt das am Ende ab, wenn es dann doch irgendwann im Infektionsschutzgesetz steht? Wer ist der Entscheider?
Zuerst muss das der Gesetzgeber abwägen und dann in einem nächsten Schritt die Gerichte. Schlussendlich werden viele der Maßnahmen, die wir jetzt setzen, vor das Bundesverfassungsgericht kommen. Und das hat sich ja immer schon als sehr, sehr resilient erwiesen, als Ort, wo die Grundrechte geschützt werden. Ich denke aber, wir dürfen nicht vergessen, dass wir hier zwei zentrale Rechtsgüter haben. Wir haben natürlich die individuellen Freiheitsräume, aber wir haben auch den gesellschaftlichen Zusammenhalt und die öffentliche Gesundheit. Und wir dürfen nicht vergessen, dass Maßnahmen, die uns zwar individuell betreffen und uns einschränken in unserer Möglichkeit herumzugehen, Freunde zu treffen und auch unsere Daten, etwa eine Datenteilungspflicht vorsehen, dass die aber auch einen Zweck haben. Und dieser Zweck ist es, eben den gesellschaftlichen Zusammenhalt und die öffentliche Gesundheit zu schützen. Und es kann sehr gut sein, dass wir noch in ein paar Wochen diese Situation anders betrachten werden, wenn sich die Ansteckungsrate nicht schnell verlangsamt.
Matthias Kettemann, Privatdozent am Humboldt-Institut für Internet und Gesellschaft. Recht herzlichen Dank. Und auch uns zugeschaltet Professor Armin Nasehi, Soziologe an der Ludwigs-Maximilian-Universität in München. Guten Tag.
Schönen guten Tag.
Wir befinden uns gerade in einem großen sozialen Feldversuch. Wir haben das ja eben schon mal so ein bisschen umkränzt, wenn es um die digitale Selbstbestimmung geht. Wir probieren aus, andererseits, ob das soziale Wesen Mensch in selbstgewählter Isolation, noch haben wir sie ja, zumindest scheint es so, alle akzeptiert, in selbstgewählter Isolation überleben kann. Und wenn ja, wie lange? Wie lange glauben Sie, dass das gut geht?
Na, das wird so lange gut gehen, solange das Ganze plausibel erscheint. Ich meine, es ist ja ganz interessant, was hier selbstgewählt eigentlich bedeutet. Vielleicht haben wir manchmal etwas naive Vorstellungen darüber, was Freiheit heißt. Wir haben ja in den letzten 2, 3 Wochen einen interessanten Feldversuch gehabt, in dem man tatsächlich versucht hat, so die alte, man könnte sagen, im Zentrum westlichen Denkens stehende Denkfigur der Einsicht in die Notwendigkeit stark zu machen. Das ist eine hegelische Formulierung übrigens, bei der man sagt, dass der Einzelne zwar frei ist, aber Einsicht haben soll in das, was notwendig ist, das heißt, seine Freiheit selbst einzuschränken, um zum Beispiel Kontakte zu vermeiden, um so etwas wie die Weitergabe des Virus in irgendeiner Weise zu beschränken. Das hat offenbar nicht so gut funktioniert und dann kommt natürlich das Gewaltmonopol des Staates, auf den Plan, was wir ja im Moment tatsächlich erleben, durchaus auch mit Drohungen, mit Strafandrohungen bei Zuwiderhandlung. Und dann sind wir jetzt in einer Situation, die halb selbst gewählt ist und halb oktroyiert ist. Und das meine ich jetzt gar nicht so kritisch, wie sich das anhört, sondern das ist eigentlich die Paradoxie, in der wir immer stehen, wenn wir es mit freien Menschen zu tun haben. Ich meine, jeder, der Kinder hat, der weiß doch eigentlich, dass wir Kinder erst auf die Straße lassen, wenn wir wissen, dass sie sich selbst so stark einschränken können, dass sie nicht von selbst auf die Straße laufen, wo die Automobile fahren. Und sowas Ähnliches, so ein ähnliches Problem hat der Staat im Moment mit der Gesellschaft. Also wie stark muss er eigentlich eingreifen, um die Dinge zu tun? Und der Hinweis auf den Vergleich etwa mit China ist sehr interessant. In einem konfuzianischen System, in dem so etwas wie Loyalität, Song heißt das, glaube ich, Untertanentreue, oder Xiao, die kindliche Pietät, die man gewissermaßen in Harmonie erlangt, dort wird man vielleicht gar nicht so stark auf die Einsicht in die Notwendigkeit kommen, während das bei uns das Zentrum, könnte man sagen, gesellschaftlichen Selbstverständnisses ist. Und das wird zurzeit auf eine große Probe bestellt.
Das ist das, was der Virologe Drosten, der ja nun wirklich berühmt geworden ist im Zuge dieser Corona-Krise, immer wieder sagt: Transparenz, Transparenz, Transparenz. Erklären, warum wir was machen.
Ja, und das Interessante an Transparenz ist ja, dass es mit Transparenz offenbar manchmal schwierig ist, Vertrauen zu produzieren. Wir in der Soziologie versuchen, Vertrauen so zu definieren, zu sagen, also Vertrauen kann man daran erkennen, dass man nicht so genau hinguckt. Also ich vertraue in Strukturen, indem ich denke, das wird schon alles seine Richtigkeit haben. Also ich gehe davon aus, dass die anderen die Rechts-vor-Links-Regel auch kennen und anwenden und frage nicht immer nach. Zurzeit haben wir eine Krisensituation, in der wir vieles genau wissen wollen. Wenn wir es genau wissen wollen, verlieren wir eigentlich das Vertrauen, weil wir manche Dinge eben nicht so genau wissen. Herr Drosten ist ja gerade jemand, das muss man sehr, sehr, sehr schätzen, der nicht so tut, als könnte man jeden Satz hundertprozentig eindeutig formulieren, sondern er zeigt auch, dass alles, was wir zurzeit erleben, ein Entscheiden unter Unsicherheit ist, während Politik mehr Sicherheit simulieren muss, als man eigentlich haben kann. Wieder eine unglaublich paradoxe und schwierige Gemengelage, in der wir uns bewegen, bei der es nicht reicht zu sagen, jetzt kritisieren wir mal, dass die Freiheitsrechte eingeschränkt werden. Das muss man kritisieren und sich auch Sorgen durchaus um die Demokratie, zumindest in Demokratien, die nicht so stabil sind wie unsere. Denken Sie an Ungarn, wo es ja inzwischen schon fast zu einer Abwicklung der liberalen Demokratie jetzt auch in der Corona-Krise noch stärker kommt. Aber bei uns, dass wir zumindest in der Lage sind, das zu reflektieren. Aber im Moment haben wir mit der Paradoxie zu tun, dass wir unsere Freiheit einschränken müssen, um sie irgendwann wiederzubekommen.
Glauben Sie, dass das noch lange so geht? Also wie lange kann, das war meine Anfangsfrage, das soziale Wesen Mensch in selbstgewählter Isolation überleben? Also wenn wir wirklich sagen, okay, wir akzeptieren das jetzt mal, aber irgendwann ist auch das Akzeptierte ja zu, oder muss es zu Ende sein?
Man kann es wahrscheinlich nicht genau datieren, aber tatsächlich ist es ja nicht nur die Isolation, die wir haben, also dass Familien aufeinander bezogen werden, dass wir nur mit den gleichen Menschen zu tun haben, sondern es gehen natürlich auch ökonomische Strukturen tatsächlich kaputt, kann man geradezu sagen. Es ist etwas, was Strukturen in der Gesellschaft tatsächlich auch zerstört. Und dann sind die Loyalitätsfragen natürlich ganz andere. Ich hoffe, dass das Ganze nicht so lange dauert, dass es im Ganzen unplausibel wird. Weil wenn es unplausibel wird, man aber notwendigerweise diese Isolation braucht, wird der Staat viel mehr von seinem Gewaltmonopol in Anspruch nehmen müssen, um das aufrechtzuerhalten. Das wäre dann ein Aufschaukeln, das wir uns beim besten Willen nicht wünschen können dürfen.
Und dieses Miteinander in Kommunikation, in direkte Kommunikation, treten, dass wir zurzeit durch digitale Kanäle, Telefonkonferenzen, Chats oder Videokonferenzen ersetzen. Ersetzt das tatsächlich das direkte Aufeinandertreffen? Müssen wir uns nicht in der direkten Reaktion des Gegenübers ständig unserer selbst versichern? Sind wir nicht so gebaut?
Ja, das müssen wir, wobei wir natürlich bei allen Medienrevolutionen feststellen, dass wir uns irgendwann auch an andere Medien gewöhnen. Also es ist doch im Moment eine ganz interessante Situation, dass wir jetzt feststellen, dass die auf, sagen wir mal, digitale Mittel, digitale Medien umgestellte Form von Kommunikation eine Nähe herstellt, die wir ohne sie nicht hätten. Stellen Sie sich die jetzige Situation tatsächlich ohne das Internet vor. Das wäre noch viel schwieriger. Und da würde ich sagen, vielleicht entstehen da tatsächlich Formen von Nähe beziehungsweise Formen von Auseinandersetzung mit anderen, die vielleicht die physische Nähe nicht ersetzen, aber zumindest eine andere Art von Aufeinanderbezogenheit möglich ist, etwa auch zwischen den Generationen, wenn man daran denkt, dass ältere Menschen womöglich gefährdeter sind und mit dem jüngeren Teil der Familie jetzt nur elektronisch, was heißt nur, jetzt elektronisch in Kontakt treten können. Oder denken Sie an Arbeitszusammenhänge, an unseren Universitäten, denken wir darüber nach, dass wir vieles auf Elektronisches umstellen müssen. Also das ist ja nicht nur ein Verlust, sondern das ist auch ein Gewinn. Und wir haben ja durchaus die Möglichkeit, da kreativer zu sein, als sich das manche so vorstellen.
Und das heißt, am Ende kommen wir dann aber auch das, was das angeht, anders heraus, als wir reingegangen sind in diese Krise, oder?
Das, also ich muss gestehen, das weiß ich nicht genau. Also
ich auch nicht.
Ich gehe immer davon aus, dass man sagt, selbst die größten Krisen haben sich dann irgendwann wieder ausgewachsen und die Gesellschaftsstrukturen sind stabiler, als man so denkt. Schauen wir mal, was da passiert. Wir können uns ja nach der Krise nochmal verabreden.
Genau, machen wir, wenn wir dann wieder raus dürfen. Professor Armin Nassehi, Soziologe an der LMU der Ludwigs-Maximilians-Universität in München. Recht herzlichen Dank. Was geht ab, wenn nichts mehr geht? Die Ausgangssperre. Das war der Tag. Morgen ist ein neuer Tag. Wenn Sie was versäumt haben, dann können Sie uns wie immer nachhören in der ARD-Audio-App oder bei hr2.de.